Manchmal muss man sein Glück ein wenig herausfordern und da habe ich genau das Richtige für euch. Eurojackpot, Europas Millionenlotterie. Jeden Dienstag und Freitag bis zu 120 Millionen Euro zu gewinnen. Chance 1 zu 140 Millionen. Teilnahme ab 18. Spielen kann süchtig machen. Infos unter checkdeinspiel.de. Whitelisted. Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Lucien Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Sein Name könnte für einen Autor nicht besser gewählt sein. Thomas Tippner. Seine Bücher sind der Unterhaltungsliteratur zugeordnet und sein neuer Roman handelt von Liebe, Mut und was Weihnachten wirklich bedeutet. Wir sprechen zudem darüber, wie man mutige Entscheidungen trifft, wie Thomas' Wille zur Veränderung entstand und wie unaufgeregt er als Vater ein Rollenbild lebt, ohne groß drüber zu sprechen. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du es geschafft hast, in meinen Podcast zu kommen.
Ja, hi. Ich sage erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ne? Ja.
Wir haben uns kennengelernt. Du bist tatsächlich der zweite Gast, den ich hier habe, den ich über meine Nebentätigkeit als Komparsin kennengelernt habe. Ich hatte Mike hier, der ist Privatdetektiv. Und jetzt habe ich dich hier. Und es ist immer so spannend, wenn man am Set von einem Film sitzt und da dreht und dann ins Gespräch kommt, dann erfährt man total spannende Dinge. Und so habe ich nämlich was erfahren?
Dass ich freier Autor bin von Hörspielen, Hörbüchern, Novellen und Gegenwartsliteratur, genau.
Ich fand es faszinierend, dass du nämlich auch so wie ich, weil wenn wir auf dem Dreh sind und diese wahnsinnig langen Wartezeiten haben, du bist auch wie ich immer am Laptop.
Ja, weil ich dann immer denke, wenn wir schon so lange warten, dann kann man die Zeit auch sinnvoll nutzen, bevor ich nur ins Handy gucke, dann schreibe ich lieber oder arbeite an meinen Exposés oder an meinen Pitches und ja, das ist einfach die Zeit sinnvoll nutzen.
Und ich habe dich ja heute eingeladen, weil du einen neuen Roman veröffentlicht hast und der heißt Weihnachtspost und Winterliebe.
Genau.
Das ist die perfekte Literatur jetzt zu Weihnachten und in der überhaupt Winterzeit. Und es geht um?
Es geht darum, um Neuanfänge und dass man den Zauber von Weihnachten nutzen kann und nutzen darf, einmal in sein Herz reinzuhören und anzugucken, was möchte ich überhaupt und wie kann ich glücklich werden. Das ist eigentlich das, was ich immer mit Weihnachten verbinde, ne? Dass es einfach die Möglichkeiten gibt, dass das Herz mal weich wird und sich öffnet für Neues.
Und du hast das natürlich aus einer sehr weiblichen Perspektive geschrieben, denn du heißt hier Nele Hansen, ist das richtig? Hat man als Autor immer so ein bisschen so ein Pseudonym oder, also es gibt natürlich auch Bücher, das weiß ich ja, die unter deinem Namen Thomas Tippner, übrigens ist das dein Künstlername?
Nein, das ist mein realer Name. Da hat der liebe Gott mir dann einfach mal gesagt, oh komm, du kannst tippen, dann heißt du Tippner. Komm.
Ja, ich wollte das nämlich immer fragen. Wenn ich ein Autor wäre und ich würde mir einen Namen aussuchen, dann würde ich mich auch Thomas Tippner nennen.
Ja, das ist ja immer dieser Witz, oder den immer so viele Leute machen, die so, ah Tippner, gib mir einen Tipp oder ach, der Name lädt ja ein zum Schreiben. Ja, das ja, ist dann.
Hast du
so.
Schon oft gehört?
Ja, schon, ach mal, schon als Jugendlicher oder als junger Mann, als ich bei Bundeswehr war, da hieß es immer Tippner, gib mir einen Tipp.
Also. Ja. Weißt du, bei mir war es immer anders. Bei mir haben sie immer gesagt, guck mal, Armtitte ohne Brüste. Verstehst du?
Oh.
Also, weil ich Armbrust heiße, ne? Falls das hier niemand mitbekommen hat. Aber Armbrust verleitet leider zu anderen Witzen. Ja, also insofern kannst du froh sein, dass es nur Tippner ist.
Nur Tipp ist oder das Tippen. Der Verlag damals, als ich 2020 das erste Mal beim DP-Verlag veröffentlicht habe, hieß, und das war halt auch eine Liebesgeschichte, und dann kam der Verlag auf mich zu, ob ich Lust auf ein Pseudonym hätte, dass das einfach weiblich klingt, weil das ein Liebesroman ist und weil die sich dann bessere Verkaufschancen einfach ausgerechnet haben. Und das war für mich dann auch das Hauptargument, das zu tun. Also das ist dann, seitdem gibt es halt Nele Hansen. Und
Nele Hansen könnte auch eine von deinen vielen Töchtern sein, oder? Ich weiß ja über dich, dass du in einem sehr frauengeprägten Haushalt lebst. Du bist der einzige Mann und um dich sind wie viele?
5 Frauen insgesamt.
Ja, und deswegen lässt es sich auch leicht als Nele Hansen schreiben, oder?
Ja, ich finde auch diesen Perspektivwechsel einfach mal interessant, dass man einfach auch mal versucht, in jemand anders hineinzudenken und auch mal die Sicht des anderen Geschlechts einzunehmen. Also natürlich wird es mir nicht als Mann nicht immer gelingen, zu denken, wie eine Frau geht nicht, funktioniert nicht, weil ich halt ein Mann bin, aber ich finde es einfach spannend, einfach mal auch dann einfach mal die Seiten zu wechseln. Ne? Ich mag halt diese Klischees über nicht, Männer müssen Action schreiben, Männer müssen Horror schreiben. Nee, ich finde auch, Männer dürfen auch gefühlvoll sein und müssen halt nicht immer nur das Maskuline raushängen lassen. Also und deshalb. Und ich lerne auch von meinen Töchtern ja ganz viel.
Was hast du zuletzt gelernt?
Ach mein Gott, dass Haare sehr wichtig sind gerade und was mich also ziemlich nervt eigentlich. Nee, aber auch, dass man nicht immer gleich Lösungen braucht. Also ich bin halt eigentlich immer der Typ, so wenn kommt eine von meinen Töchtern zu mir und sagt, oh, Papa, das und das Problem habe ich gerade, dann sage ich, okay, wo ist die Lösung, wie können wir hin? Dann sagte meine zweite letztens zu mir so, Papa, ich will nicht immer Lösungen, ich möchte einfach meinen Arm genommen werden. Und wo ich sag's, man möchte, also ich muss nicht gleich die Faust in der Tasche haben und mein Kind beschützen, sondern es braucht vielleicht in diesem Augenblick gar nicht das große Ganze, das es ist, sondern einfach die Nähe und das einfach mal die Sicherheit. Und das
und
fand
die
ich
Gefühle
das,
und die
das Gefühl, genau. Und das fand ich total spannend. Und das war für mich nochmal so ein Augenöffner, wo ich sag's, man muss gar nicht immer gleich losrennen als Papa und sagen, ich zerklopp die ganze Welt, damit es meinem Kind gut geht oder meiner Tochter gut geht. Nein, manchmal möchte das Kind auch zu Hause sein und einfach mal auf der Couch sitzen und in den Arm genommen werden. Und das fand ich sehr, sehr spannend.
Das nehme ich mit als Lebenstipp, dass man nicht immer gleich die Lösung haben muss, sondern es einfach mal eine Umarmung reicht. Das mache ich das nächste Mal, wenn irgendwas ist, dann sage ich, pass auf, ich umarme dich.
Genau.
Aber was ist denn so der Unterschied zwischen, ich sag mal, einem weiblichen Charakter und einem männlichen Charakter? Denn in diesem Buch ist es ja, so wie ich lese, ein weiblicher,
genau,
eine weibliche Protagonistin.
Genau, die Eva Maria ist es. Bei Frauen finde ich es immer... das hört sich ein bisschen doof an jetzt, aber man kann die Frau am Anfang schöner aufbauen. Also, dass man, also Frauen haben ja oft ein anderes Standing als Männer, oder leider ja auch, die ist so, Frauen haben die Kinder, Frauen müssen gefühlvoll sein, müssen schwach sein irgendwie, damit sie beschützenswert sind. Und ich finde es halt immer spannend, dass ich meine Frauen dann zum starken Charakter entwickeln kann und dass sie halt für sich alleine stehen und dass sie auch sagen, nein. Wieso muss ich denn immer diesem Klischee entsprechen? Und das finde ich halt total spannend. Und dass ich auch, weil ich immer denke, oh, ich bin modern, ich bin groß und ich mache das alles und ich sehe eine Frau so, wie eine Frau sein muss als Mensch und so. Man hat trotzdem immer trotzdem so eine Haltung in sich, dass man sagt, nee, also da muss der Arm drum herum gelegt werden und die muss beschützt werden. Und das finde ich dann immer spannend. So kann ich mich diesen ganzen Klischees schön nähern und kann aber auch für mich lernen, nee, das muss alles gar nicht so sein. Die Männer müssen nicht immer alles kontrollieren. Also Frauen können das ganz gut allein und können auch ganz gut für sich alleine stehen. Und das mache ich halt in diesen Geschichten immer ganz gerne, dass die Frauen einfach lernen oder wissen, wer sie sind. Sie brauchen halt einfach nur diesen letzten Schritt, um das auch zu machen.
Also es ist ein feministisches Buch. Habe ich recht?
Es geht mit drum, genau. Das ist einfach, das ist einfach auch dieses, es ist ja nun gerade ja auch in den Medien ganz viel, sie geht halt aus einer Beziehung raus, wo der Mann halt sehr, sehr dominant war, was ja auch oft der Fall ist und der Mann möchte halt alles bestimmen und damit überhaupt nicht zurechtkommt, dass sie sagt, nee, ich möchte allein auf Neuwerke leben, so, ne, ohne dich, alleine, ne, und das finde ich halt einfach total spannend und auch dieses so, auch wie dann die Familie drumherum, wie ihre Mutter dir, aber immer drauf beharrt, nein, du musst zurück in die Ehe, weil nur in der Ehe kann man glücklich sein und das finde ich halt total spannend, dass es ja eigentlich nicht so sein muss, denn jeder Mensch ist sein Glückes eigener Schmied.
Und woher hast du die Geschichten geholt? Also woher kommt die Inspiration? Weil kurz dachte ich, du hast meine Geschichte geschrieben.
Ja, das sagen mehrere Leute oft, also die meine Romane lesen, sagen, oh mein Gott, das könnte ja meine Geschichte sein. Nee, es ist einfach, ich finde es total spannend, Menschen zu sehen und zu beobachten. Und bei uns im Freundeskreis ist ja auch, dass es Trennung gibt, Scheidung gibt und was weiß ich. Und das, wie man sieht, wie sich dann viele plötzlich emanzipieren, aber auch wie viele Männer oder männliche Freunde plötzlich total im Selbstbildnis des Mannes angegriffen sind. Weil es plötzlich heißt, wieso ist die Frau weg, wieso habe ich nicht gereicht und die Frau plötzlich so stark wird und sagt, nee, ich mache das mit den Kindern, ich mache das mit dem Haus, und das finde ich total spannend und so bin ich drauf gekommen. Einfach, es kam halt von meiner Agentin die Anfrage, wie sieht's aus, kannst du einen Inselroman schreiben, weil ich ja, Nele Hansen spielt ja eigentlich immer Nord- oder Ostsee und ich fand halt Neuwerk halt so spannend, weil das so die kleine Insel ja einfach ist, wo es ja nichts los ist und da habe ich gedacht, so, was ist eigentlich, wenn man da als gebrannter Mensch hinkommt und versucht, sein neues Leben aufzubauen. Und so ist das.
Warst du selber dann auf Neuwerk?
Ja, genau. Wir haben Neuwerk dann auch mal besucht und uns das da angeguckt. Und dann musste ich natürlich ein bisschen modifizieren im Roman, weil die Schule gibt es ja gar nicht mehr auf Neuwerk, weil sie gar keine Kinder mehr haben. Und auch, dass ich habe ein paar mehr Einwohner nach Neuwerk gesetzt, als es wirklich der Fall ist. Ja.
Könntest du nicht mal einen Roman schreiben, der in Tobago spielt?
Tobago?
Karibik oder so, dann könnten wir da hinfahren. Ich helfe dir bei der Recherche.
Das finde ich auch eine super Idee. Ja, finde ich auch. Also schlage ich demnächst mal vor. Also ich hätte allgemein ja Lust, mehr Karibik-Romane zu schreiben, aber zurzeit funktioniert Nele Hansen sehr gut zwischen den Meeren in Schleswig-Holstein oder Hamburg.
Du hast es gerade gesagt, aus diesen Klischees rauskommen. Und das Spannende an dir ist ja auch, du lebst auch ein unterschiedliches Rollenbild, denn ich weiß, du bist ja, wie gesagt, Vater von 4 Töchtern und hast eine Frau Und du machst den Haushalt, ist das richtig?
Das ist richtig, ich koche auch, genau.
Ja, und ich finde das total spannend. Hast du diese Rolle bewusst genommen und hast du gesagt, ich finde es toll, dass meine Frau sich entwickeln kann und ich stehe ihr zur Seite und ich finde es toll, zu Hause irgendwie den Hausmann zu geben, weil das ist ja jetzt dieses Rollenverständnis, ja, dass die Frauen auch sagen, ich will weiter arbeiten, ich möchte weiter meine Karriere verfolgen und es muss aufgeteilt werden. So, aber es ist ja manchmal gar nicht möglich, aber es ist bei euch, es ist gelebt.
Genau, weil ich ja einfach die Möglichkeit habe, ja von zu Hause aus zu arbeiten mit meinem Job und ich muss sagen, Also ich bin ja in die Selbstständigkeit gerutscht sozusagen, weil ich mich damals als gelernter Krankenpfleger verletzt habe am Rücken. Ich konnte gar nicht mehr als Krankenpfleger arbeiten und ich konnte keine Umschulung machen. Also war einfach durch die Schwere der Verletzung des Rückens einfach nicht möglich, dass ich wieder in einen normalen Job gehe. Und ich hatte ja damals schon Hörspiele produziert, so als so neben meinem Beruf, als Hobby. Und das habe ich dann halt einfach ja dann professionalisiert und konnte dann von zu Hause aus arbeiten und habe dann nach der Geburt meiner Tochter dann mitbekommen plötzlich, der so, wow, du kriegst die ersten Schritte mit. Du kriegst das, also da weiß ich noch, da musste ich die Lütte mitnehmen, war bei der Bank, weil ich wegen einen Finanzierungskredit angefragt hatte für meine Hörspiele. Und dann steht die plötzlich auf, macht ihre ersten Schritte.
In der Bank, weil sie wusste, wo es zum Tresor geht.
Ich dachte so, wow. Und da habe ich gedacht, das hast du gerade mitbekommen. Und bei zwei anderen Freunden, deren Kinder im gleichen Alter sind, und die hieß es immer, oh nee, wir waren auf der Arbeit. Oh nee, wir sind gerade auf Reise. Wir kriegen gar nicht, die ersten Worte habe ich nur übers Handy mitbekommen. Und ich habe das dann bewusst alles mitbekommen. Ne? Auch dieses so, auch dieses sich mal drehen, das erste, also deswegen.
Der erste Brei.
Ja, genau. Und diese saßen halt bei mir auf dem Schoß. Und das fand ich halt total schön. Und das, wo ich sage, so, das sind so Erinnerungen, die möchte ich eigentlich nie missen. Und deshalb habe ich kein Problem damit, dass ich zu Hause bin und auch so die Kinder versorgt, dass ich Elternabende mache und weil es einfach dazugehört. Und
vermisst deine Frau diesen Moment, dass sie nicht erlebt hat, wie sie die ersten Schritte machen? Oder sagt sie, nein, das ist schon okay, weil ich habe ja...
Sie generiert andere Erinnerungen mit den Kindern, weil sie, ich bin zum Beispiel kein Bastler oder ich bin auch keiner, der jetzt viel sagt, ich muss jetzt irgendwie im Garten rumwühlen und muss jetzt ein Beet anlegen oder so. Oder ich bin auch kein Handwerker und meine Frau ist ein totaler Handwerker.
Es ist lustig bei euch.
Ja, also und sie baut ja dann Schränke und Betten und was weiß ich alles irgendwie so.
Und du guckst zu.
Nee, ich bin dann gelangweilt, weil ich Handwerk echt total langweilig finde. Das ist für mich einfach nur so ein Blablabla.
Ich hasse das auch. Ich kann ja nicht mal bohren.
Nee, ich muss sagen, als wir für unsere Große das Zimmer neu gebaut wurde, dann hieß es, dann musste so ein Türrahmen gebaut werden. Ich so, ja, wieso brauchst du zwei Streben, eine Querstrebe und dann hast du einen Türrahmen. Und dann ging irgendwie 3 Tage ins Land, weil hier nichts strebe, da muss was gebohrt, da was gemessen. Da habe ich gedacht, Alter, wie langweilig ist das denn?
Und da deshalb, hast du lieber einen Roman geschrieben über die Liebe.
Genau, dann sitze ich lieber irgendwo und lese was, höre was oder produziere was, ja.
Ich finde es sehr spannend, weil ich finde das faszinierend, weil viele reden immer darüber und sagen, ja, und ich bin ja für die Gleichberechtigung der Frau so. Und ich finde es total lustig, weil du machst es so völlig unaufgeregt. Für dich ist es völlig normal, dass du deine Kinder zur Schule bringst, ihnen Brote machst, sie großziehst. Und deswegen, ich fand es so interessant, deswegen möchte ich das nochmal sagen, dass du es so nebenbei beim Dreh erzählt hast. Und warum ist es so in der Gesellschaft? Warum wird es dann immer so rausposaunt und am Ende kann man es doch einfach machen und dann braucht man auch gar nicht so viel Auftrieb.
Ja, das ist das, was ich gerade sagen wollte, weil viele lieber reden als tun. Und dann heißt das ja auch was verändern und dann ist es ja auch plötzlich, gibt es ja diese Selbstbilder von männlich sein, von weiblich sein und wo ich mir so langweilig, doof. Ich dachte so, Leute, macht doch das, was euer Herz euch sagt. Also mir sagt mein Herz ganz klar, ich kann nicht auf der Baustelle stehen, ich kann nicht im Hafen arbeiten, ich kann keinen LKW fahren, ich kann Geschichten schreiben und ich bin, ja, weiß nicht, empathisch und liebe es, mich um meine Kinder zu kümmern und ich liebe es, mit meinen Kindern Zeit zu verbringen einfach und ich brauche dieses klassische Rollenbild einfach nicht. Also es ist so, weil ich dann, man denkt so, wo bleibt denn der Mensch, ne? Also weil wir reden immer von einer modernen Gesellschaft, aber wenn man immer das dann sieht, nee, also eine Frau muss machen, ein Mann, wo ich sage, hä, wieso muss, wer sagt das? Also deshalb bin ich da unaufgeregt, weil ich auch, und ich muss mir auch nicht verstellen, weil ich bin ja, wie ich bin. Ne?
Das finde ich am besten an dir. Du bist so, wie du bist und ich habe ja noch eine Sache, auf die ich dich ansprechen möchte, ja, weil du das eben gesagt hast und die ich auch sehr bewundernswert finde, weswegen ich dich eingeladen habe. Das hat jetzt gar nichts mit dem Autor zu tun, aber du warst mal sehr übergewichtig, wenn ich das sagen darf. Und du hast tatsächlich irgendwann gesagt, ich kann das so nicht mehr, ich möchte das nicht mehr. Und ich kenne das ja von mir, ich hasse Sport, ich fange auch nicht damit an. Aber wie hast du dann zum Beispiel diese Motivation gefunden und diesen Mut der Veränderung dann auch? Und das auch völlig unaufgeregt, du hast es einfach gemacht, oder?
Ja, es ging eigentlich...
Wie viel Kilo hast du gewogen?
Ich habe 121 gewogen und habe dann 41 Kilo abgenommen, ja. Ja, es war auch, genau, ich hatte mich ja also 2012 in der Krankenpflege am Rücken ganz doll verletzt, und bin darüber natürlich ziemlich dick geworden, weil ich mich nicht bewegen konnte mit Not-OPs und all sowas und Rückenschmerzen. Also ich habe insgesamt 5 Bandscheiben verloren, habe dadurch natürlich, also bin ja chronischer Schmerzpatient, aber auch das alles jetzt nur noch am Rande und auch nicht mehr so wichtig alles, und weil ich gut eingestellt bin, medikamentös. Es war dann 2016, ich war dann in der 4. Reha. Das 4. Mal hieß es, ich muss zurück in die Arbeit kommen, also ich muss unbedingt eine Umschulung machen, ich muss irgendwie, also es war immer das Bestreben von der... Und dann war ich halt schon so dick und hatte Schmerzen ohne Ende. Und dann hieß es ja, Thomas, du musst noch einmal in die Reha. Und dann war ich schon so gefrustet und habe dann so ein Kärtchen von der Reha bekommen. Was möchten Sie ändern? Da habe ich nur drauf so Diät angekreuzt aus Frust. Ich so und dann nur drunter geschrieben, so bringt mir das richtige Essen bei. Also ich habe eigentlich, bringt mir das richtige Fressen bei. So geschrieben, so völlig im Frust so. Und dann kam irgendwie eine Woche später plötzlich Post. Ja, wir würden Sie ganz ins Ernährungsdiätprogramm bei uns aufnehmen. Ich so, hä, was ist das denn für ein Blödsinn? So, hä? Weil ich mir nie Gedanken gemacht habe, was ist Essen? Ne? Also ich habe halt aus Frust natürlich reingeschoben ohne Ende und habe ja nur gelegen. Ich habe nur im Bett gelegen. Also wenn ich es geschafft habe, am Tag 10 Schritte zu machen, dann war ich glücklich. Ne? Also es war wirklich krass. Also schreckliche Zeit irgendwie. Und ja, dann bin ich dann in die Reha nach Bad Salzuflen und da hieß es, ja, du bist im Ernährungsprogramm hier, bla bla bla. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt, oh, ich verliere Gewicht. Obwohl, und dann wurde so eine Ernährungspyramide vorgestellt und alles, also so alles mögliche, was es da halt gibt, ne? Welche Proteine soll man essen, welche nicht und was weiß ich und so. Und plötzlich habe ich in diesen 4 Wochen 20 Kilo verloren.
Und das ganz ohne Sport?
Mit soll Sport, also nee, das war...
Oder
also,
aber mit ein bisschen Sport?
Genau,
bisschen
es ging immer so dieses so, weil ich ja schlecht laufen konnte durch meinen Rücken, weil ich ja immer Schmerzen hatte, dann hieß es so, dann geh doch mal am Tag... keine Ahnung, einen Kilometer spazieren. Ne? Also einmal durch den Kurpark und einmal zurück. So. Geh doch dann abends nochmal irgendwie 20 Minuten schwimmen. Und plötzlich habe ich gemerkt, wow, ja, so das wird besser. Und habe dann echt wirklich angefangen, richtig Kilos zu verlieren. Ne? Und hatte zu Hause schon versucht abzunehmen, weil ich ja in die Reha sollte. Zu Hause habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Kilo abgenommen. Und ich bin dann ja irgendwie mit 118, 117 Kilo hin und bin dann mit 102 Kilo dann raus. Und danach bin ich dann in Urlaub geflogen und habe gedacht, nee, wenn du jetzt anfängst, wieder nur so zu essen, wie du vorher gegessen hast, das geht nicht. Deswegen habe ich dann gedacht, gut, du stehst morgens auf, gehst spazieren, ne? Du gehst schwimmen, also ne, im Meer schwimmen. Und so habe ich es dann weitergemacht und so habe ich dann das Gewicht verloren einfach, weil ich einfach gemerkt habe, erstmal, ich fühle mich wohler und mein Rücken ging es wirklich besser. Ich habe immer noch Schmerzattacken durch die Schwere, aber... Ich komme besser recht. Also früher hatte ich, wenn es in mir Rücken geschossen ist, lag ich eine Woche flach, konnte ich mich überhaupt nicht bewegen. Ne? So. Und heute habe ich das, dass ich dann liege ich vielleicht mal einen Tag und sage so, oh mein Gott, ich kann nicht laufen oder, ne, und...
Aber dann ist es nur ein Tag oder zwei.
Oder zwei, und dann geht, ne, genau. Wieder. Also letztens hatte ich einen schweren Rückfall, da war es fast eine Woche wieder so, aber das ist alles dann nicht so gewichtig mehr, ne, die ist so, weil ich weiß, es wird besser, weil ich weiß, ich kann wieder zum Sport gehen. Und ich hätte auch nie gedacht, dass mir Sport so viel Spaß bringt. Ich war auch sonst immer so, Sport, und so, aber als ich dann gemerkt habe, wow, ich schaffe einen Kilometer zu laufen, dann habe ich gedacht so, was ist, wenn du 1,5 schaffst? Was ist, wenn du 2 schaffst? Also gehen, ne? Also
joggen. Und wie viel schaffst du heute?
Also ich joggen kann ich ja nicht durch meinen Rücken, ja. Aber ich fahre Fahrrad und ich schaffe es auf dem Hometrainer innerhalb von 80 Minuten 50 Kilometer zu fahren.
Wow, das
also,
ist schon
also
viel.
Laut, ne? Also ja, laut ja. Anzeige so. Und ja, das sind immer 4 Folgen, so Comedy-Folgen.
Du müsstest so Comedy-Folgen, ja, genau. Du hast Comedy-Folgen.
Ja, genau. Ich guck halt immer dann, ne, irgendwas und dann, dass ich so 80, 85 Minuten Fahrrad fahre. Und dann noch, klar, für den Rücken noch ein bisschen im Training macht. Was ich habe zu Hause dann auch eine Bank und all sowas, womit ich mich dann einfach stabilisiere. Ja, und das ist dann so dieses, wo ich denke, so cool. Und man muss auch sagen, und ich genieße es, wieder Hemden tragen zu können, ohne dass sie spannen. Dass ich Hosen trage, ohne dass sie mir vom Hintern rutschen. Und das ist einfach auch, dass ich wieder ein bisschen, ja, wie gesagt, hört sich jetzt ein bisschen eitel an, aber dass ich wieder ein bisschen besser aussehe, als ich so dick war, ja.
Hast du darüber mal was geschrieben? Hast du mal überlegt, dass du ein Buch darüber schreibst? Weil das sind ja sehr persönliche Erfahrungen.
Ja, ich hatte schon mal so, also ich mache ja einmal im Jahr immer diesen Mutmacher-Post bei Instagram, Facebook und sowas, die ist so, wo ich dann mal sage, Leute, Also bei mir war es halt der 12.04.2012, wo ich sage, so, und das mache ich halt immer diesen Post, dieses Mut machen. Man kann in Krisen rutschen, man kann aber auch aus diesen Krisen rauskommen. Also man muss sich nicht aufhängen. Dann es ist nicht immer alles. Natürlich ist vieles schlecht. Also natürlich die Schmerzen wünsche ich niemanden. Aber ich habe in diesem Schmerz auch ganz viel Positives erfahren. Ich könnte zum Beispiel nicht schreiben. Ich wäre nicht permanent bei meinen Kindern, ne? Also das sind so, wo ich.
Du wärst gar kein Autor geworden?
Genau, ich wäre weiter Krankenpfleger gewesen. Also ich glaube, ich hätte nicht den Mut gehabt ohne die Verletzung, dass ich dann gesagt hätte, ich gehe jetzt raus und will nur noch schreiben. Also das ist so, wo ich sage, so, das ist so das Positive, ne? Was ich aus diesem ganzen Chaos, was drumherum war, nachdem ich mich so schwer verletzt habe, das war das Positive. Ich konnte mich plötzlich verwirklichen, obwohl es ja schwer war. Ne?
Ich glaube das ja immer, dass immer nach so einem, oder es ist irgendwie fast schon traurig, dass man das so sagen kann, aber ich habe schon so viele Gäste hier gehabt, die hatten irgendwie einen Schicksalsschlag oder die hatten ein einschneidendes persönliches Erlebnis, woraus sie dann etwas Neues gemacht haben. Gelingt halt, ich weiß, das kann nicht jedem gelingen, weil ich hatte ja auch eine schlechte Phase und aus einer schlechten Phase rauszukommen, da braucht es ganz schön viel innere Stärke, die man vielleicht in dem Augenblick gar nicht hat oder findet oder weiß, wo sie herkommen soll. Und dann eben den Mut zu haben, etwas zu machen und zu verändern, das kann unfassbar schwer sein. Und was ist dein wirklicher Tipp immer, den du anderen gibst, um Mut zu machen? Was würdest du immer sagen, das könntest du jedes Mal als Mutmacher-Post irgendwo als Sticker veröffentlichen?
Ja, glaub an dich selbst. Das ist wirklich das, also es hört sich auch abgedroschen an, aber wir sind kräftiger, als wir denken. Wir sind stärker, als wir glauben. Das ist wirklich so. Also ich habe gedacht, bei mir ist es vorbei. Also ich habe auch schon gedacht, ja gut, jetzt liegst du noch hier, wirst fett und dann stirbst du am Herzinfarkt, ne? So mit 45 irgendwie so, weil du immer dicker wirst, so. Und, nein, man kann, dieser erste Schritt ist das Schwerste. Ich weiß, also ich spreche aus Erfahrung, aber auch die Leute, dass sie einfach sagen, okay, ich mache es jetzt, ich traue mich einfach mal. Und das ist ja was bei vielen Menschen ja leider immer, ne, sie versuchen mal, dieses Sicherheitsnetz zu behalten. Aber aus diesem Denken muss man einfach mal ausbrechen und einfach mal sagen, ich probiere was Neues. Weil sonst sitzt du immer nur, sage ich jetzt, also ohne es böse zu meinen, sitzt du immer nur in deiner Zwei-Zimmer-Wohnung und kommst da nicht raus. Ne?
Hm. Aber man sitze aber immer noch in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung.
Ja, genau. Nee, aber das ist so als Beispiel. Ne? So
ja, ich weiß, was du meinst. Man muss den ersten Schritt machen. Und
dass du die Tür öffnest und rausgehst. Ne?
Ja. Und das Besondere ist, du musst es von dir aus wirklich ja, und irgendwie wollen.
Ich hatte natürlich auch das Glück, wie klar, mit meiner Familie, dass die total, also dieses, also total schrecklich eigentlich, dass meine Familie war so drauf konditioniert, die so, Papa hat gerade Schmerzen, Papa ist gerade nicht gut drauf. Also ich habe es gehasst, ne? Also ich habe da so oft geweint deshalb, ne? Aber was auch ganz wichtig ist, ich weiß noch, da hatte ich auch wieder so einen Rückfall und dass mein bester Kumpel zu mir kommt, also und hat sich zu mir ins Bett gelegt, hat sich bei mich reingekuscht und gesagt, es wird alles wieder gut.
Wie süß.
Total, wo ich sage, da bin ich ihm so dankbar bis heute für. Ne? Und das macht er so oft auch, bei meiner einen Tochter, die Einschränkungen hat und so, wo ich dann auch so verzweifelt drüber bin, wo ich so mache, dieses arme Kind irgendwie. Und dann lag ich da und hab geweint, ich so, mein Gott, ich möchte für mein Kind was anderes. Und, und dann kam er, hat sich zu mir gelegt, so den Kopf auf meine Brust gelegt, so, er meinte so, Schatz, es wird alles gut.
Siehst du, und da ist es wieder, was wir vorhin gesagt haben, es braucht nicht sofort die Lösung, es braucht manchmal einfach nur eine Umarmung oder die
genau,
Nähe.
Genau, das ist auch so. Und dafür bin ich ihm bis heute sehr, sehr dankbar. Guck mal, ich schon mir Gänse auf, wenn ich dran denke. Und die ist so, und das ist bei mir im Freundeskreis und im Bekanntenkreis so viel. Das sind so viele empathische, so viele liebe Menschen, die das auch so mittragen, vieles. So,
und
ne?
Deswegen würdest du sagen, wir sollten uns manchmal doch mehr umarmen und so?
Ja, wir sollten ja mehr Nähe zulassen, mehr Liebe zulassen oder auch mehr Vertrauen schenken und nicht diesen Egoismus-Trip, der jetzt ja gerade aus Amerika zu uns rüber schwappt, der ja nun auch gerade in Europa um sich greift mit ne, immer nur Nation First irgendwie, wo ich sage, so, finde ich immer ein bisschen schwach. Ich würde eher sagen, lass uns gemeinsam ne, die Sachen angehen und auch wenn wir Differenzen haben. Man muss ja nicht mehr die gleiche Meinung haben. Muss nicht sein. Und das habe ich mit meinen Freunden und meinen Kumpels und das auch nicht. Ne? Wir haben aber trotzdem, dass wir uns darauf besinnen, dass wir Menschen sind und dass wir zusammen viel mehr erreichen, als wenn wir alleine stehen.
Wir sind ja, wie wir alle wissen, soziale Wesen. Deswegen brauchen wir ja auch die Gemeinschaft. Total. Wir können ja gar nicht so allein. Deswegen ist es ja auch manchmal so, dass man den Austausch sucht. Und ich merke das ja an meiner Charity, wie du weißt, habe ich ja eine. Da sind ja viele, die allein sind.
Ja.
Und die freuen sich, wenn sie dann an Heiligabend zu mir kommen können. weil sie dann eben nicht allein sind. Und es reicht dann wirklich auch schon, dass man ihnen mal zuhört oder sie umarmt zur Begrüßung, ja, genau. Wenn sie es möchten natürlich. Aber
so, genau, das haben wir ja. Bei uns in der Gemeinde, bei uns, wo ich wohne, ja auch. Dieses so, ne, dass meine Töchter dann sagen, die machen halt dieses, das heißt, ich finde, das klingt immer so doof, dieses arme Leute kochen. Also, dass sie dann einfach Nudeln machen, Tomatensauce. Und dass dann da welche Familien kommen und ältere Leute kommen. Einfach zum Austausch. Und dann merkst du einfach, dieses so, es ist so schön, weil diese Leute richtig aufblühen. Also ich finde das immer dieses so, ne? Also viele sind ja so, natürlich viele Menschen so, alles ist schlecht, alles ist böse. Aber wenn du dich dann bewusst mit den Menschen auseinandersetzt und fragst, warum ist denn alles schlecht? Wieso ist alles blöd? Und ihnen dieses Gefühl gibst von, sie haben einen Wert und sie werden gesehen, öffnen sich ganz viele Menschen. Und das finde ich halt total spannend. Das find ich total
dann
schön.
Kannst du direkt ein neues Buch mit einem neuen Protagonisten schreiben. Deswegen bist du dabei, oder?
Genau, das ist, ja, es sind, da habe ich ja schon einige Sachen drüber geschrieben, auch über das Maskenfallen und all sowas dann. Dessen Namen habe ich natürlich vergessen, wie der Roman hieß. Aber da ging es halt auch darum, dass man einfach dieses, dass man einfach.
Wie viele Bücher hast du denn eigentlich schon veröffentlicht? Das wollte ich dich immer schon fragen.
Oha, ich weiß das gar nicht so. Also. So 20, 25 bestimmt und so an die 200 Hörspiele und Hörbücher.
Ich wollte nochmal fragen, man hat ja immer diesen Traum, auch viele haben den Traum vom Schreiben tatsächlich, aber die wenigsten machen es dann. Was würdest du da sagen? Wie kommt man ins Schreiben? Du hast irgendwo in einem Interview gesagt, dass du ein sehr strukturiertes Schreiben hast, dass du dir genau Gedanken machst über die Figur und dann zusammensetzt. Ja. Es gibt aber auch Menschen, die schreiben einfach irgendwie aus dem Nichts irgendwas. Ich habe aktuell eine kleine Schreibblockade schon wieder. Ich glaube, ich hatte das schon mal vor einem Jahr oder so. Ich habe da mit Peter Lewandowski, Herausgeber von Max Magazine, schon drüber gesprochen. Ich kann momentan nicht schreiben. Und das ist ein bisschen dramatisch, weil ich müsste eigentlich mein Magazin fertig kriegen und stecke gerade so ein bisschen in der Krise. Ja. Aber was rätst du jemandem, und warum ich übrigens kein Buch geschrieben habe, ist, weil ich gar nicht diese Geduld aufbringe, so viele Seiten zu verfassen. Was könntest du sagen, jemand, der sich dafür bewusst entscheidet und sagt, ich möchte als Autor arbeiten, wie soll das funktionieren? Und man muss davon ja auch ein bisschen leben können.
Also wichtig ist auch, dass es wieder, das ist wie aus der Zwei-Zimmer-Wohnung raustreten, anfangen. Also wäre ich auch diese, das muss man sich bewusst machen, kein Verlag wartet auf Max Meyer, ne? Also niemand hat auf Thomas
Tippner. Oder Nele Hansen.
Oder auf Nele Hansen. Niemand wartet auf Thomas Tippner. Niemand. So, und man muss mit viel Ablehnung umgehen können und es auch nicht persönlich nehmen. Auch kritikfähig sein. Das ist das Nächste.
Deswegen bin ich kein Autor.
Das kann gut sein. Nee, aber es ist so, also ich merke das ja immer wieder. Also klar, ich schreibe etwas und dann denke ich so, diese Szene, ich so, oh, ist die Szene geil. Oh, Alter, was habe ich? Ich habe hier alles drin. Ich habe einen geilen Anfang, geilen Mittelstück. Ich habe das beste Ende und dann gebe ich das zu meiner Agentin und dann kommt nur alles rot zurück. So, pff, dies ändern, dies ändern, jenes ändern. Mhm. Und dann denke ich mir so, aha. Und das muss halt jemand, der anfängt zu schreiben, sich bewusst machen.
Dass man das abkönnen muss, wenn dann alles in Rot wieder zurückkommt.
Ja, dass man
und
halt
dann wieder neu anfangen. Das ist nämlich mein Problem. Ich könnte dann, wenn ich sage, das ist aber ein geiler Anfang, geiles Ende, geiles Mittelstück. Und dann kommt jemand und sagt, ist alles scheiße. Dann sage ich, ich weiß gar nicht, wie es besser geht.
Ja, aber das ist dieses, da bin ich halt auch wieder, glaube ich, ziemlich alleine oft mit. Aber ich bin sehr kritikfähig und ich liebe es, mich mit meinem Text auseinanderzusetzen. Und ich liebe es, zu sehen und zu hören, was andere von meinem Text denken. Und ich denke immer, also das ist meine Denke, wenn jetzt jemand meinen Text liest und sagt, das und das gefällt mir nicht, weil die Figur das und das plötzlich sagt, dann wird es ja nicht nur diese eine Person sagen, es sagen ja vielleicht auch 200 andere Leser. Und dann denke ich mir so, okay, ne, dann muss man da was dran ändern. Also und deshalb sage ich einem, aber jeder, der schreiben möchte, der schreiben will, er soll auf jeden Fall anfangen und es tun.
Und wie findet man einen Verlag? Weil ich glaube, das ist auch mit so das Schwerste.
Ja, die Verlage suchen ja auch nicht. Also das wäre ich, also.
Wie hast du es gemacht? Hast du ein Exposé eingeschickt?
Ne, bei mir läuft das ja immer alles so. Bei mir läuft es ja nie geradlinig.
Ich glaube, das Leben ist so.
Ja, also
ich glaube, mein Leben ist ja auch nicht geradlinig. Ich glaube, wenn man jemanden fragt, wer hat schon ein geradliniges Leben?
Ja, ich wollte eigentlich immer schreiben, klar. Ich wollte eigentlich immer Romane schreiben. Und bin natürlich mit 18, 19, 20 nicht genommen worden, weil ich noch viel lernen musste. Und habe dann angefangen, gut, Hörspiele zu schreiben, weil ein Kumpel von mir damals gesagt hat, lass uns mal Fan-Hörspiele schreiben. Und so bin ich dann, gut, das mache ich, Hörspiele, gut. Und dann ist das alles natürlich nichts geworden. Ich hatte aber eine eigene Serie mir ausgedacht, habe gedacht, cool, ein bisschen Geld hast du auf der Seite, produziere mal dein eigenes Hörspiel. Und darüber, erst als ich gesagt habe, ich mache es selbst, kamen dann andere Leute, oh, das ist ja doch gut. Die haben mich vorher immer alle abgelehnt. Und dann hieß es plötzlich, oh, das ist ja doch gut, was du machst. Plötzlich habe ich gute Rezensionen bekommen, hatte gute Verkäufe, war plötzlich, war in Interviews, also das Hörspiel ist ein ziemlich kleines Medium, aber und plötzlich kam plötzlich Maritim auf mich zu, kam plötzlich die Romantruhe auf mich zu, kam plötzlich Highscore Music auf mich zu, wo ich denke so, wow. Aber hätte ich diesen Mut nicht gehabt, es selbst zu machen, wäre das nicht passiert. Und dann ist es auch, dann natürlich wollte ich immer veröffentlichen, meine Romane sind nicht genommen worden. Und dann hatte ich aber, dann hat der DP-Verlag ja gesagt, wir suchen Autoren. Das ist da, wo ich jetzt überwiegend veröffentliche. Und da habe ich ein Exposé eingereicht mit einer Leseprobe. Und dann hieß es, mein erster Nele Hansen-Roman, den würden wir gerne machen. Und da hatte ich dann Glück, dass die es gemacht haben. Also,
und dann war es so, huch, jetzt wird ein Buch von mir veröffentlicht.
Ja, genau. Das war ich so, hoppla, echt. Weil man hat ja immer schon gedacht, wenn man denn mal eine Absage bekommt, oft reagieren die Verlage dann ja gar nicht mal. Ich dachte so, wow, machst das E-Mail-Fach auf und denkst, ach, na klar, jetzt meldet sich XY, jetzt
wieder eine Absage. Und sagt wieder tschüss.
Ja, genau, es war eine nette Idee, aber lohnt sich nicht so. Und ja, und dann habe ich das gemacht und dann habe ich immer bei Instagram, Facebook, immer so, weil meine ganz Kleine, die hat so ein loses Mundwerk, die ist so frech, aber auch so lustig dabei und auch oft sehr, sehr weise.
Da vielleicht sollte ich sie zum Podcast nochmal einladen.
Also dann hättest du richtig was zu lachen. Also die ist wirklich, und die hat immer so, und das habe ich dann immer so als Zuckerschnuten-Posting verpackt und habe das immer so dann so aufgeschrieben und die Leute haben das abgefeiert irgendwie so und darüber ist meine Agentin auf mich aufmerksam geworden. Und die hat gesagt, oh, das ist so lustig, komm nochmal zu mir nach Mallorca, lass uns auch miteinander sprechen. Und so bin ich dann jetzt bei der Agentur Scherer unter Vertrag gekommen. Also ist auch, ich habe mich nicht aktiv beworben oder so und dann, ja.
Also, herzlichen Glückwunsch, sage ich da nur. Ja, das Leben macht manchmal eine Kurve und macht so eine Abzweigung und deswegen frage ich mich, wo soll es für dich noch hingehen? Nach dem jetzt veröffentlichten Roman, was ist so dein Traum? Was möchtest du noch so erreichen? Weil du hast jetzt schon Bücher veröffentlicht, du hast tolle Kinder, du bist in einer tollen Beziehung. Was soll da noch kommen? Noch ein Kind?
Nee, oh mein Gott, nein. Vier Kinder reichen, nein. Ich möchte, also durch die Komparserie kriegt man ja auch viel mit und lernt ja auch kreative Menschen kennen. Und da hatte ich jetzt bei den Roten Rosen mitgespielt als Kleindarsteller. Und dann kam es so, oh, das war voll gut, war richtig gut. Oh, toll, toll, toll. Ich so, cool, bringt Spaß. Und da hatten wir letztens zusammen den Dreh bei Nord, Nord, Mord. Und dann war ich auch plötzlich Kleindarsteller, bin ich da so reingerutscht, ja. Zwei Tage nachdem du gegangen bist irgendwie. Und dann kam dann die Regie und meinte, ey, das hast du echt gut gemacht.
Und ja, und deswegen siehst du vielleicht deine Zukunft auch nochmal in der Schauspielerei.
Kannst du dich auch kreativ anders ausdrücken? Und so habe ich mich dann einer Schauspielschule jetzt angeschlossen und habe jetzt so meine erste Urkunde bekommen, dass ich einen Kurs erfolgreich beendet habe.
Welcher Kurs war das? Um was ging?
Das ist Interpretation der Figur und die Darstellung der Figur und dass man die, das freie Sprechen auswendig lernt. Also wie lerne ich Text? Und das war schon total spannend und jetzt mache ich nochmal einen neuen Kurs. Einmal, wie man vor der Kamera richtig agieren.
Ja, das täte mir wahrscheinlich auch gut, aber das ist toll, weil wenn du dann vielleicht ein bekannter Schauspieler wirst, dann kann ich sagen, ich kannte ihn schon vorher, Thomas Tippner war mir ein Name.
Nee, das ist ja nie meine Intention, dass ich sage, ich möchte bekannt werden. Das ist nie, also sagen wir mit Schreiben, natürlich würde mich natürlich freuen, wenn ich 1000 Bücher mehr verkaufe, logisch, wer würde es nicht, aber das, was ich habe, damit bin ich zufrieden.
Und wenn sich dann Chancen ergeben, dann ergreifst du sie.
Dann nehme ich sie, genau. Ich bin jetzt niemand, der jetzt sagt so, ich muss besser werden. Ich gucke auch nicht nach links und rechts und sage, oh, der macht viel mehr und obwohl er gar nicht so gut ist oder was weiß ich. Ich kann mich auch für andere freuen. Und das ist halt immer dieses so, wo ich sage, so cool. Und wenn
wenn ich Hollywood jetzt eine Hauptrolle kriege, dann freust du
dann
dich.
Dann freue ich mich für dich.
Ja, vielen Dank.
Nee, das ist einfach so, finde ich einfach. Es ist einfach. Und das ist das Nächste. Man muss einfach auch das Miteinander viel schöner gestalten. Man nicht immer gucken, was habe ich nicht, sondern was habe ich erreicht. Und das tut mir immer sehr gut. Natürlich war ich früher auch gefrustet, wenn ich abgelehnt worden bin. Und man geht so, wieso kriegt der einen Vertrag und ich kriege keinen Vertrag? Und im Nachhinein betrachtet kann ich es dann wieder dann verstehen, dass ich keine Verträge bekommen habe, weil einfach die Sachen dann nicht gereicht haben in den Augenblick.
Ja. Ich glaube, wenn man älter wird, dann kommt man mit so einer gewissen Lässigkeit um die Ecke und denkt sich, naja gut, dann hat es nicht geklappt, neuer Versuch. Bei mir ist es tatsächlich immer so, ich mache einfach, ich denke nicht drüber nach. Wenn jemand fragt, kannst du es machen, dann sage ich meistens ja, egal was es ist. Und am Ende denke ich dann, huch, wo bin ich hier gelandet?
Genau.
Kennst du das?
Das habe ich jetzt auch. So? Das habe ich so
und,
viel.
Und dann denkt man sich, huch, jetzt habe ich das gemacht, aber ich habe immer zu einem ja gesagt. Meistens sage ich Also ich sage selten nein.
Ja.
Deswegen glaube ich, kommt das so. Das ist vielleicht unser lebensgemeinsames Motto.
Ja.
Einfach mal neugierig sein und ja sagen und gucken, was passiert.
Genau.
Und sich gar nicht so viel Gedanken machen.
Genau, das ist doch wichtig. Und auch ganz wichtig, mein Vater erlebt ihn leider nicht mehr, aber der hat mir eigentlich einen Satz gesagt, der total mich total geprägt hat. Oder zwei Sätze. Erste hat er immer gesagt, aufhören kann jeder, weitermachen tun die wenigsten. Also, wo ich sage, das finde ich total, das prägt mich bis heute, weil ich wollte damals, als ich die Pflegeausbildung, ne, ich war 18 und hatte keinen Bock mehr, Pflege am Wochenende, jetzt meinte Thomas, zieh es doch einmal durch, dann hast du es, ne, so. Und das andere Mal hat er damals zu mir gesagt, mehr als ein Nein kannst du nicht bekommen. Also denke ich mal so, ich versuche es, weil wenn es nicht reicht, dann reicht es nicht, aber ich habe es getan, weil ich möchte ja nicht mit 65, 70 dastehen und sagen, oh, hätte ich mal getan und ich habe es nie getan, also deshalb. Probiere ich es immer.
Deswegen spreche ich demnächst jemanden in der Bar an und weiß, mehr als ein Nein kann ich nicht bekommen.
So ist das.
Ist das so?
Ja, ist das so. Ja, also ist das so. Also, eben, Partnersuche, was weiß ich. Also, wenn du sagst, mein Gott, die Frau gefällt mir oder der Mann gefällt mir, sprich ihn an. Also wirklich. Also, die ist so und sag ihm, das gefällt mir.
Ich muss dich mitnehmen dafür.
Ja, das können wir gerne machen. Also, ich finde das halt einfach wichtig. Ist einfach, weil mehr als Nein gibt es nicht. Also, und ein Nein macht mich ja nicht kaputt. Das ist auch was, viele schrecken ja davor zurück, ne? Also Prüfungsängste, was weiß ich, dies so, ne? Und reiche ich? Ja, du reichst immer, weil du ja für dich reichen musst. Und dann ist es, ne? Also.
Das sind sehr schöne Schlussworte. Mein Podcast geht nur 30 Minuten.
Oha,
sind wir schon durch. Wir möchten gar nicht überziehen. Ich muss noch eine Frage fragen, die ich eigentlich jedem stelle. Hast du einen Tipp für Hamburg, wo man hingehen kann, was man machen kann, wo du gerne bist? Ich hatte gestern jemanden, der hat mir verraten, dass er unfassbar gerne an den Landungsbrücken ist. Ich hatte jemanden, der hat mir die Duckdalben empfohlen, da treffen sich die alten Seemänner. Ist übrigens auch ein toller Tipp, wenn du mal eine Geschichte zu Seemännern suchst.
Immer. Ich liebe die Schatzinseln, deshalb brauche ich, ich muss irgendwann mal eine Seefahrergeschichte schreiben.
Ja, deswegen musst du mal in die Duckdalben zum Kaffee trinken. Ist auch für die Öffentlichkeit. Also okay. Ein kleiner Kaffeekuchen kannst du da machen. Hast du so einen Tipp, wo du sagst, ach, mit meinen 4 Töchtern, da gehe ich gerne irgendwo hin?
Ich liebe es, in den Billewiesen zu sein, im Bergedorf, im Schlosspark und dann Richtung Bille zu laufen und dann ab zu den alten Brauereiteichen. Das ist einfach, also ist wunderschön. Das Bergedorf ist zwar sehr ländlich, wird belächelt von vielen in Hamburgern, aber.
Nein, aus Bergedorf kommen ganz viele bekannte Gesichter. Wusstest du das?
Nee. Doch, Chris Teilwald wusste ich zum Beispiel.
Ja, Deichkind.
Stimmt, so, die kommen aus Verlanden, genau.
Ja, das ist so die Bergedorf-Connection. Also. Ja. Da im Bergedorf.
Ich würde sagen, also Bergedorf ist so ein
Leben süße. Auch die großen Autoren wie du.
Ja. Deshalb, Bergedorf ist immer für mich immer eine Reise wert.
Ich hoffe, wir sehen uns wieder bald. Vielen Dank, dass du da warst.
Na, ich habe zu danken.
Es war kurzweilig und das nächste Mal mache ich einen mit deiner Tochter.
Das will ich sagen, nochmal.
Vielen Dank.
Gerne.
Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen 3-mal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6 und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.